Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Maha, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Wie schön, ich mache den Gag gleich nochmal, wie schön, dass du mir deine Zeit schenkst.
Oh ja.
Wie schön, dass du Zeit hast.
Soll ich jetzt lachen?
Nein, du musst es nicht. Aber du kannst ja vielleicht erklären, warum es so ein kleiner Gag unter uns ist.
Ja, also als ich hier angekommen bin und du mich gefragt hast, wie schön, dass ich euch Zeit schenke, da war es für mich witzig, weil ich bin jetzt bekannt, also überall mir die Dame die Zeit verschenkt. Danke, das Buch, den ich mich beschreibt immer, tatsächlich, dass ich eigentlich, ja, so gehe ich durch das Leben. Ich finde, es nicht einen anderen Weg gibt.
Das ist für mich im höchsten Maße erstaunlich und bemerkenswert. Ich finde es toll, wir werden ausführlich darüber sprechen, weil wir neigen ja dazu, ständig zu sagen, ich habe doch keine Zeit und dafür schon gleich gar nicht und alles andere ist wichtiger. Wann hattest du mal das letzte Mal keine Zeit?
Ich habe diese Satz weggestrichen. Ja. Ich benutze es wirklich nicht mehr.
Aber wann hast du es das letzte Mal gesagt?
Das war 2008, als mein Sohn zu mir gekommen ist und gefragt, er wollte meine Zeit haben und ich konnte ihm nicht komplett meine Zeit geben und er war dann krank und das habe ich nicht gesehen. Und als ich das entdeckt habe, es war wirklich für mich der Punkt, ich habe gesagt, nein.
Das wird mir nie wieder passieren. Er hatte Meningitis damals, also Gehirnhautentzündung, weil er eine Borreliose hatte.
Ja, ja. Er war mit der Schule in einer Reise und die waren in einem Wald und das wussten wir alle nicht. Ich hatte keine Erfahrungen. Der war nachher so müde und aber habe ich nichts gemerkt. Und dann hat er versucht, immer ständig meine Aufmerksamkeit zu haben. Und ich habe mich um ihn gekümmert, aber nicht wirklich voll.
Interessant, dass wir Menschen offenbar dazu neigen, dass wir ständig so eine vor den Bug brauchen. Also einen richtigen Schuss vor den Bug, ein richtiges Schicksalserlebnis, dass wir endlich auf den Trichter kommen und Dinge begreifen, die unser Leben dann ja zum Besseren wenden können.
Ja.
Wie es bei dir ja auch der Fall war, als du gemerkt hast, natürlich habe ich Zeit für was auch immer. Es ist eine Frage der Priorität, oder?
Wir haben alle Zeit. Und das Ding ist, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, das ging nicht denn weiter um meinen Sohn. Es ging um alle Menschen. Guck mal, ich sehe das Leben, dass es gibt nur diese Begegnungen von Menschen, die von dir Zeit wollen. Wenn wir die ablehnen, dann haben wir keinen Sinn für unser Leben gemacht. Und wenn du diese Vorstellung hast, dann würdest du nie, wenn einer zu dir kommt, und komischerweise sind diejenigen, die tatsächlich uns brauchen, Bettler. Es ist nicht das Geld, dass wir stehen und in ihren Augen zu gucken und tatsächlich unsere Aufmerksamkeit zu denen geben. Das Geld ist seitlich, aber dieses Respekt, das ist, was wir uns gegeben, geschenkt von dem Universum.
Und es sind ja auch genau diese Momente, diese Begegnungen mit Menschen, die unser Leben reich machen.
Ja.
Du hast ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Moments of Happiness, wie wir Zeit verschenken und Glück gewinnen. Das ist ein Plädoyer für mehr glückliche Momente in unserem Leben. Und nochmal die Frage an dich als Expertin, warum tun die meisten von uns sich so schwer damit, sich Zeit zu nehmen und damit eben zufriedener zu sein? Warum ist das so?
Weil wir denken, dass die Prioritäten anders sind. Wir suchen etwas, der nicht in unserer Nähe ist. Glück ist um unsere unmittelbare Nähe.
Wir denken immer, es ist ganz woanders.
Ja.
Man muss es noch erreichen, man muss sich nach den Sternen strecken. Man muss warten auf etwas, was das Leben noch besser macht, noch mehr erreichen.
Weil wir nehmen andere Menschen Vorstellungen von was Erfolg, was Gesundheit, was Perfektion ist. Aber es ist da in unseren Händen.
Und sonst nirgends.
Und sonst nirgends.
Und vergleichen mit anderen, was wir ja auch ständig tun, bringt wenig bis nichts.
Ja, das lernt man denn, also ich habe es mit den Jahren verlernt zu vergleichen. Ich freue mich so sehr für die Menschen, so wie die sind, aber ich freue mich auch für was mir passiert und auch, wenn das schlimm ist, komischerweise.
Das ist zum Beispiel was ich dich gerne fragen möchte, weil du schreibst ja, oder wenn man dich als Rednerin kennt, du sagst ja auch, du willst dich über jeden Moment freuen können. Wenn dir was wehtut, wenn es dir schlecht geht, wenn du traurig bist, kannst du dich darüber auch freuen?
Ja, das habe ich mir beigebracht.
Aber wie geht das? Wie kann man sich darüber freuen, wenn einem was wehtut oder wenn man traurig ist?
Das Ding ist, das ist nicht wahr, dass die Sachen uns wehtun, wenn jemand krank ist, wenn jemand beleidigt oder so weiter und so fort. Aber zu bewahren, dass das eigentlich einen Teil von einer Zeitkomposition, die wir gestalten können. Guck mal, entweder, ich habe immer die Wahl, sage ich, oh mein Gott, es ist mir so, oder Angst oder traurig, oder ich sage, das ist etwas, was ich darauf eine Erzählung machen kann. Ich erzähle es in eine Geschichte, die dazu führt, für einen glücklichen Moment. Und das wird schon. Ich muss nur lernen mit der Zeit, wie ich das zusammen kombiniere. It's like music. In Music gibt es auch diese Töne, diese Chords, die traurig sind und die Chords, die glücklich sind.
Und alles gehört zusammen und aus traurigen und glücklichen Momenten entsteht dann ein reiches Leben. Ja. Aber trotzdem gibt es ja Situationen im Leben, die einfach nur objektiv schlimm sind, beschissen sind, wenn jemand wirklich richtig schwer krank ist, wenn jemand stirbt, wenn es Kindern schlecht geht. Darüber kann man sich doch nicht freuen.
Also ich kann nur das als Beispiele, deswegen ja bin ich eine Geschichtenerzählerin, als Beispiele vorzeige. Als mein Sohn, das hast du gerade erwähnt, als er mit der Meningitis krank war und der Arzt hat mir das gesagt. Ich saß im Krankenhaus und ich habe mit ihm ja übernachtet die Zeit. Bis zu dem Morgen war ich wach und ich war traurig, ich habe bedauert, aber der Arzt hat gesagt, 2 Wochen hat er zu leben. Und ich dachte, und ich habe entschieden, wenn ich 2 Wochen habe, dann werde ich die mit Spaß mit meinem Sohn verbringen.
Also mach das Beste draus, was dir das Leben anbietet?
Genau, genau. Wir haben die Wahl. Ich könnte heulen. Ich habe geheult durch die Nacht. Aber an dem Morgen habe ich meinen Sohn genommen, seine Hand, seine süße kleine Hand. Und wir sind spazieren gegangen. Wir haben wirklich Spaß miteinander gehabt und mit den anderen Kindern in dem Krankenhaus. Und ich habe entschieden, wegzulassen, diese Traurigkeit. Das ist natürlich, dass es aber kommt.
Das erfordert
auf uns
eine ganz große Stärke, die natürlich auch nicht jeder hinkriegt. Wie hat sich das denn da entwickelt mit deinem Sohn?
Guck mal, dann hat er nach diesen 2 Wochen hat er diese Antibiotikum gekriegt und dann alles ist weggegangen, langsam, aber alles ist weg und er war gesund. Also ich habe die 2 Wochen gewonnen und dann dazu ein Geschenk.
Ein ganzes Leben, hoffentlich.
Hoffentlich, ja.
Ja. Du hast dein Buch deinem verstorbenen Vater gewidmet, dessen Traum es ja offenbar war, dass er seine Gedanken, die du da zum Teil auch wiedergibst, festgehalten sehen wollte. Das hast du mit diesem Buch eben verwirklicht. Was wird er wohl sagen, wenn er jetzt von wo auch immer auf seine Tochter guckt und sie so sieht mit dem Buch? Du hast es überhaupt dabei?
Ja.
Ja. Also angenommen, du hättest das Buch jetzt in der Hand und wir sprechen über dieses Buch, was würde er dazu sagen?
Weißt du, dass ich geschafft habe, die Zeit so zu schätzen, dass ich in den Zeiten, wo ich lebe, das Leben genieße und voll lebe, dass ich nicht gewartet habe bis einem Moment, wo ich Rentnerin bin, so wie er das gemacht hat, und dann mache ich meinen Traum. Oh nein. Ich habe dieses Moment. Morgen weiß ich nicht, was wird passieren. Das ist die eine Sache, die ich gelernt habe von meinem Vater.
Weil er es falsch gemacht hat?
Er hat es nicht falsch gemacht. Es gibt keinen Mensch, der etwas falsch macht, Thorsten.
Es ist aber er hat es bedauert am Schluss. Er hätte sich gewünscht, er hätte all das aufgeschrieben, was du ja jetzt getan hast.
Ja, ja. Er hat gewartet auf einen besseren Moment. Und das war die Lehre, die ich mitgenommen habe. Ich werde nicht warten. Und das ist, sagen die Menschen, du hast vorhin gesagt, es ist eine Stärke. Ich sage es dir, ich habe vor 10 Jahren, bevor ich ganz bewusst dieses Art und Weise von Denken, dass das Moment ist alles, was zählt, damit angefangen. Ich war ängstlich, ich konnte nicht die Stärke. Aber heute, ich sage, es geht.
Und es kann jeder?
Es kann jeder. Ich habe Freunde, die dann auch mit diesen Geschichten, die ich denen erzählt habe, ich freue mich, dass ich die manche fest jetzt in dem Buch, weil diese Freunde haben das auch geschafft. Das heißt, es kann jeder.
Aber nochmal, was würde dein Papa sagen, wenn er dich jetzt so sieht?
Er wird sagen, auch ein großer Teil von meinem Papa, meiner Erziehung, er hat immer gesagt, wir können Liebe verschenken, unconditional, ohne Begrenzung.
Ohne Bedingung. Ja.
Ohne Bedingung. Und das habe ich verfolgt. Das habe ich wirklich sehr, sehr an jedem Mensch. Jeder ist richtig, wie er ist. Und wenn man das schafft, dann bist du der glücklichste Mensch und du kannst alle anderen glücklich machen.
Leuchtet mir absolut ein. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich jetzt viele mit mir fragen, kann man da einfach einen Schalter umlegen? Oder wie lang ist dieser Prozess, bis ich das tatsächlich hinkriege? Dass ich Liebe verschenken kann, bedingungslose Liebe, dass ich den Moment genießen kann, egal wie er ist, dass ich ihn zumindest akzeptieren kann. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du es konntest?
Also es sind 10 Jahre, wo ich diesen Weg ganz bewusst mache. Und ich sag's dir, jeden Schritt, den du machst, du merkst den Unterschied und du freust dich auf dich.
Aber es ist ein steter Prozess.
Es ist ein Kampf. Ich würde sagen, nicht ein Kampf, nein. Die Sekunde, die du merkst, die Resultat, dann bist du glücklicher. Und dann denkst du, oh, nächstes Mal werde ich nie nochmal sagen, ich habe keine Zeit. Oder werde ich nie nochmal mich ärgern, weil die Situation kann ich in eine Kompensation zusammenbringen und es wird schon
werden. Ja, aber wir kennen das ja alle. Es gibt so kleine Momente, in denen wir gestresst sind und uns danach natürlich sagen, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Gibt es das bei dir gar nicht mehr? Du bist überhaupt nicht mehr gestresst, weil du dich zerrissen fühlst, weil du denkst, jetzt müsste ich noch dahin und dann habe ich noch den Termin und dann muss ich noch zum Otto und da will ich jetzt gleich gar nicht, weil ich eigentlich lieber bei dem schönen Wetter draußen sitzen würde. Kennst du das überhaupt nicht mehr?
Das ist nicht wahr, dass es nicht wieder und wieder passiert.
Aber
du erinnerst dich daran und du weißt von deinen Erfahrungen, du hast die Wahl. Ich stresse mich oder ich verliere den Moment. Und diese Momente, guck mal, ich bin 49 Jahre alt geworden und ich gucke die Zukunft an und ich sage, je älter ich bin, ich verliere Eigenschaften von mir, die ich nur jetzt machen kann. Warum soll ich jetzt mich diesem Moment verlieren mit einem Stress? Oh nein.
Also nutze die Zeit, nutze die Momente.
Und außerdem, ich habe damit entwickelt eine Liebe zu meinem Altwerden. Älter werden, es gibt eine Schönheit da drin, die genau diese Schätzung von der Zeit, dass die ist da für uns in jedem Abschnitt von unserem Leben. Wenn wir das lieben, so wie es ist, statt jetzt uns Ängste zu machen von Altwerden oder...
Wir wissen sowieso nicht, wie es wird. Macht ja eigentlich keinen Sinn.
Es ist wirklich echt, diese Liebe zu uns selbst, wie unser Zustand ist. Viele Leute auch wegen Abnehmen und Zunehmen und so, du hörst das. Ja.
Das stört dich überhaupt nicht, beziehungsweise du machst dir gar keine Gedanken darüber.
Habe ich.
Du wärst die erste Frau der Welt, die ich treffe, die sich keine Gedanken darüber macht, ob sie nicht vielleicht ein Pfund zu viel hat.
Habe ich gemacht. Aber
nicht mehr?
Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr.
Du weißt, du bist im Radio, Ma. Du sagst jetzt die Wahrheit. Du machst dir nie Gedanken darüber und guckst dich im Spiegel an und sagst, so ein halbes Pfund weniger.
Nein.
Du findest dich immer schön.
Ja, weil ich habe keine andere Wahl.
Ja. Keiner von uns hat die Wahl letztendlich. Und beziehungsweise wir haben immer die Wahl. Ja.
Das, wenn du dich hübsch siehst, wenn du akzeptierst, auch alt werden.
Aber du bist ja noch längst nicht alt, du bist ja noch nicht mal älter. Wart doch noch mal 20 Jahre, ob du es dann immer noch sagst.
Ich sage, die letzten 10 Jahre hat es funktioniert. Nein, das ist nicht ganz wahr. Es hat gedauert, bis ich das ganz, und ich schreibe das auch in dem Buch. Ich fange an mit dem Satz, ich habe es gefunden, die Schönheit hinter das Hässlichkeit des Altwerdens.
Millionen von Frauen, die uns jetzt gerade lauschen, wahrscheinlich sind es ja Milliarden, die werden jetzt sagen, ich muss dieses Buch lesen und ich muss mit der Frau sprechen, ich muss die Reden hören.
Es funktioniert, Damen. Und wisst ihr was? Ihr werdet entdecken, eine Schönheit, die noch schöner, und diese Schönheit, die strahlt nicht beyond, also weit weg von unserer körperlichen. Die anderen kriegen das mit, weil wir uns lieben.
Ich höre gerade aus der Regie von meiner großartigen Redakteurin Marion, die ja nun noch weit vom körperlichen Verfall einer 70-, 80-Jährigen entfernt ist. Und die sagt, aber wie? Wie kriegen wir das hin? Und es betrifft ja nun auch Männer, um jetzt mal ein bisschen ernsthafter zu werden. Wie kriegen wir das hin, dass wir uns wirklich schön finden?
Guck mal, es ist ein ganz einfaches Beispiel. Ein Kind in der Schule, die Lehrerin lobt ihn. Wird er Exzellenz? Also die Kinder, die gelobt sind, die schaffen wirklich tatsächlich für mehr Leistung. Ja. Das ist bekannt.
Das ist bekannt, ja.
Wenn du dich lobst.
Also sich selbst loben, sich morgens anschauen und sagen, Wow.
I love me.
Sehe ich heute wieder gut aus. Fällt mir oft schwer. Ja? Aber das ist das Rezept. Aber also sich selbst zu sagen, wie gut man sich findet. Immer wieder und immer wieder.
Guck mal, du hast vorhin gesagt, warum gucke ich weit weg und ich will anders sein oder anders werden. Wenn du in dem Spiegel es bist, warum willst du einer von der Vergangenheit? Der Thorsten, der gestern gewesen ist, ist tatsächlich gestern. Und der Thorsten, der morgen ist, ist morgen. Aber hier habe ich mich und den, I love me.
Ja.
Und wenn ich mich liebe, kann ich dann weiter an den anderen Menschen strahlen. Was ist, wenn ich gestresst bin und ich will was anders sein?
Machst du das noch jeden Morgen?
Ich habe mal geschaut.
Wenn du deine Morgentoilette machst?
Nein, ich habe mal geschaut in dem Spiegel und gesucht einen Gesicht. Wenn ich mich vorbeigehen sehe, dann ich weiß, dass das ist. Und ich mache mir jetzt nicht diese Gedanken. Es ist nicht so, dass ich gehe, hallo Maha, du lieb, ich liebe dich.
Ich habe dich heute so lieb. Noch mehr als gestern. Du siehst heute noch besser aus als gestern.
Das ist wirklich in unseren Händen. Wir sind diejenigen, die heute gibt.
Ja. Ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich verstehe auch, dass das ein steter Prozess ist. Mhm. Dass man es immer wieder probieren muss und dann am Erfolg eben lernt.
Mhm.
Genauso wie du vorhin gesagt hast, wenn man sich nicht stressen lässt oder beziehungsweise man bestimmt immer selbst, ob man sich stressen lässt. Hast du völlig recht.
Ich habe angefangen zu beobachten, diese Damen, jetzt reden wir von Damen, wir Damen kennen uns, die sagen, also stell dir vor, wie viel Zeit du verbringst, um zu sagen, oh, ich habe zu viel gegessen. Oh mein Gott, das sagst du gar nicht. Wenn du das sagst, dann hast du Zeit verloren. Und dann ist dein Kopf mit diesen Sachen, oder morgen esse ich weniger, also jetzt das von Essen. Oder morgen werde ich mir diese Creme, die dann straff ist, oh mein Gott, das weglassen. Nur das wäre klasse. Und dann hast du Zeit, in den Menschen, in ihren Augen zu gucken und eine Geschichte zu erzählen.
Ja. Maha, das ist wahnsinnig spannend, mit dir zu sprechen. Das ist jetzt schon so, dass ich mich auf der einen Seite amüsiere, also im besten Sinne amüsiere, auf der anderen Seite aber wieder was dazugelernt habe. Und ich hoffe, dass es vielen so geht. Jetzt werde ich dich mal mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich ja schreibe für jeden Gast.
Mhm.
Ich gebe ihn dir.
Okay.
Du liest ihn bitte vor und dann besprechen wir es ausführlich. Bitteschön.
Okay. Ich heiße Maha Alusi. Und verschenke für mein Leben gerne Zeit. Ich lasse mich immer wieder ein auf Menschen und verrückte Ideen. Das stimmt. Denn nur wenn wir nicht versuchen, die Zeit festzuhalten, können wir die Angst vor dem Älterwerden überwinden. Geprägt haben mich meine Kindheit im Irak, die Geschichten meines Vaters und die Erkenntnis, ich bin anders, aber es ist gut so. Als Architektin, Kerzendesignerin und Erzählerin möchte ich die Menschen heute begeistern und verzaubern. Denn schon Einstein wusste, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Sehr schön. Na klar, hast du das geschrieben. Das ist eine
Frage. Ich hab's geschrieben, ja. Also du findest dich da schon in gewisser Weise wieder da drin.
Ja. Ja.
Gut. Mm-hmm. Dann fangen wir doch mal an und besprechen so vieles.
Okay.
Maha Alusi, Alusi spricht man das aus? Richtig.
Richtig.
Ja?
Mhm.
Geboren am 5. Januar 66 in Bagdad.
Mhm.
Da auch aufgewachsen.
Mhm.
Was ist die erste Erinnerung, wenn du die Augen schließt, an deine damalige Heimat, an Bagdad?
Die Luft, der Geruch der Hitze, die Pflanzen.
Nach was riecht es?
Das Grüne hat anderes Geruch, weil das Grüne muss sich schonen vor der Hitze und es riecht total anders. Es riecht nicht feucht.
Du sagst, es ist für dich sowas wie ein Märchenland.
Mhm.
Tausend und eine Nacht.
Mhm.
Ein Land der großen Geschichten, der großen Märchen, auch der großen Erzähler. Du kommst aus einem Geschlecht von Erzählern, von Philosophen. Erklär uns ein bisschen diese Tradition, weil deine Eltern waren ja Ärzte und trotzdem wurde diese Tradition des Geschichtenerzählens an deinen Vater weitergegeben und der hat sie wieder weitergegeben an seine Kinder. Was hat es damit auf sich?
Weißt du, die Alusi-Family sind bekannt in Irak. Die haben Gasthäuser, also meine Vorfahren, auf der Insel, jetzt nicht in Bagdad, weil mein Vater ist nach Bagdad umgezogen. Der letzte Generation, aber mein Opa und Opa, also Großopa, die haben ein Gasthaus. Und damals gab es nicht Nachrichten und Fernseher. Da kamen die Gäste auf dem Insel und die haben in dem Gasthaus erzählt, was es gab in dieser Welt von Nachrichten. mein Opa, das waren meine Erinnerungen als kleines Kind, hat die Geschichten zugehört. Und das ist ein großer Vorteil von einem Geschichtenerzähler. Du musst ein Zuhörer sein. Deine Geschichten sind nichts ohne die anderen. Also er hat die zugehört und als mehr und mehr Gäste kamen, hat er die Geschichten wiedergegeben.
Also er war sowas wie ein Moderator,
ein
Nachrichtenmoderator
letztendlich. Absolut, ja, ja.
Und die Leute sind dann auch in sein Gasthaus gekommen, um sich wieder auf den neuesten Stand zu bringen, um wieder mehr zu erfahren.
Und auch ihren eigenen Geschichten zu hören, von seiner Stimme erzählt. Das war das Lustige auch daran.
Was ist die große Kunst, die ein Geschichtenerzähler beherrschen muss? Außer zuhören, hast du gesagt?
Ja, also zuhören auf jeden Fall. Und zu wissen, dass die Geschichte eigentlich gehört die Zuhörer. Ich werde nie eine Geschichte erzählen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die um mich herum mit einbezogen, ja, also ich richte mich nach den Menschen.
Es ist keine Einbahnstraße, da steht nicht einer vorne und erzählt eine Geschichte, egal wie das Publikum ist, sondern es ist Kommunikation.
Genau, genau, und das macht eine Geschichte und weil die anderen wollen Teil der Geschichte sein und das macht denen mehr Spaß.
Hast du als kleines Mädchen auch schon Geschichten erzählt? Also ging das bei dir schon früh los?
Ja, ja. Ich habe gemocht diese Atmosphäre und als wir kleine Kinder an dem Abendessen saßen wir am Tisch, ich und meine Geschwister, die sind 3.
Und die dann, alle Ärzte sind übrigens, ne?
Ja, die sind alle Ärzte, ja. Die haben das weitere, diese Familientradition genommen. Und dann habe ich gelernt, so wie Shahrazad, wenn ich die Geschichte auf einen Höhepunkt bringe, weil wir durften nur bis eine bestimmte Zeit und dann mussten wir ins Bett gehen für die Schule. Mhm. Ich war 8 Jahre alt oder 9. Also und dann habe ich die Geschichte so auf einen Höhepunkt aufgebaut und dann Mama sagt, jetzt ins Bett gehen und ich sage, morgen. Und nein, haben die meine Geschwister sich beschwert und haben wir davon richtig Spaß gehabt. Weil
also eine Spannung aufgebaut, eine Dramaturgie, wie damals eben schon Scheherazade.
Scheherazade, ja, habe ich auch.
Nacht,
sie war in meinem
Kopf. Große Geschichten
erzählen.
Ja. Deine Eltern, wie gesagt, Ärzte und die haben, stimmt das erste private Krankenhaus im Irak überhaupt gegründet?
Ja, mein Vater, er ist HNO, hatte in England seine Speciality gebracht und dann hat er gemerkt, als er zurück nach Irak kam, er wollte weiter seine Vorfahren, die waren Heiler, ja, Heiler. Und dann hat er gesagt, ich mache das nicht das Traditionelle, ich mache das Moderne. Und dann hat er statt diese Heilzentrum bei uns in dem Gasthaus, er hat schon ein Krankenhaus und das ist modern für ihn. Und tatsächlich in Irak gab es Krankenhäuser, aber es gehörten nur die Stadt, ganz wenige. Bagdad war das ich bin geboren 66, ich bin der erste Patient in dem Krankenhaus. So, du kannst dir ja.
An dir hat er ausprobiert, ob es funktioniert.
Mama hat es probiert.
Mama, die ist auch HNO-Ärztin?
Meine Mutter ist Allgemeinärztin.
Allgemeinärztin. Eine Familie von Ärzten, deine Geschwister, alle 3. Auch Ärzte, warum ist aus dir keine Ärztin geworden?
Mein Vater und meine Mutter, das ist auch eine lustige Geschichte, die haben mir gesagt, ich war sehr fantasievoll und die haben das gepflegt. Die waren so stolz mit meiner Fantasie und haben die mir, als ich Abitur gemacht habe, gesagt, guck mal, Ma, es gibt solche Berufe wie Architekt. Es gibt auch Innenarchitektur und es gibt Modedesignerin.
Das heißt, die haben schon gesehen, wo deine Talente liegen und haben nicht darauf beharrt, dass die Familientradition fortgeführt werden musste.
Och nein, 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 so ist es nicht eigentlich. Also meine Geschwister haben gewählt, mein Bruder HNO und meine Schwester Neurologist, die haben das gewählt, weil, weißt du, das ist in deiner unmittelbaren Nähe und du kommst schon in diese Bahn. Keiner hat die dazu gebracht, die wollten das. Die sahen, wie mein Vater operiert und so, haben die Lust darauf. Ich habe auch Lust darauf gehabt. Aber mein Vater und meine Mutter haben gedacht, guck mal, mit deinen Kunstadern könntest du diese Berufe machen. Das war nicht in unserer Familie.
Ja, und Architektin bist du ja auch geworden. Dann.
Ich bin ja.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du Ärztin geworden wärst und so eine Ärztin, die einem Patienten dann dauernd Geschichten erzählt, ob die Fantasie da vielleicht nicht zum Teil ein bisschen hinderlich gewesen wäre.
Das weiß ich nicht. Also mein Vater hat das medizinisch gemacht, ja, wissenschaftlich. Aber meine Vorfahren, die waren Heiler. Okay, vielleicht hier glaubt man nicht daran, aber die Menschen in Irak damals geglaubt haben an diese Heilkraft der Fantasie.
Wenn's hilft, wer heilt, hat recht.
Ja, well, so genau, aus. Es hat funktioniert.
Hast du diese Qualitäten auch? Also bist du auch in gewisser Weise eine Heilerin?
Das weiß ich nicht. Ich will nicht sowas sagen. Ich weiß das. Nein, ich weiß es nicht.
Du weißt es schon. Du möchtest es nur nicht sagen jetzt.
Vielleicht entdeckst du das in mir. Ich werde dann hier rausgehen und ich denke, ich bin eine Heilerin.
Ja.
Vielleicht, es gibt immer einen Anfang.
Ja, klar. Aber diese Qualitäten, die du ja verbindest, also diese überbordende Fantasie, dann dieses Gespür für Menschen auch und diese künstlerische Ader, war dir gleich klar, dass du damit in gewisser Weise eben schon anders bist als viele andere Menschen? Und das sagst du ja von dir selbst. Ich weiß, ich bin anders und ich habe dir reingeschrieben, aber es ist gut so.
Weißt du, anders, das ist zu weit. Ich sage, dass ich habe einen Weg ein bisschen gesehen. Und ich bin ganz kleine Schritte auf diesem Weg gegangen. Wirklich, wirklich. Es ist nicht mehr als das. Und ich weiß ganz, ganz, ganz genau, dass mehrere Menschen mit mir diesen Weg auch gekommen, die mich kennen, die haben auch diese Anders. Stell dir vor, dass du jeden Tag ausgeglichen bist. Dass du weißt, dass du dich nicht aufregst. Von daher, wenn du guckst und du siehst, dass es gibt Menschen, die mit dem Kopf schütteln und die sich aufregen, ich bin gestresst, dann weißt du in dem Hinsicht, dass du anders bist.
Und irgendwann muss man einfach mal damit anfangen.
Ja?
Also
genau.
Insofern bist du für mich ein Idealbild. Also ich fände das toll, wenn ich diese Gelassenheit erwerben könnte. Ich bin mir auch ganz sicher, es gibt so viele Leute, die das immer wieder probieren und immer wieder daran scheitern. Und vor mir sitzt jetzt jemand, der sagt, ich kriege das eigentlich die meiste Zeit hin, dass ich mich nicht aufreg.
Ich erzähle dir einen Witz von meiner Tochter.
Ja. Wie alt ist deine Tochter?
Sie ist 19.
Okay.
Sie ist gerade fertig mit ihrem Abitur und dann hat sie sich ein Buch gekauft von Sokrates. Also nach der 40 Seite, sie kommt zu mir, Mama, du bist wie Sokrates. Ich sage, oh, wirklich? Warum? Sagte sie. Sokrates lief rum und hat die Menschen gefragt über den Sinn des Lebens. Das habe ich sehr oft gemacht, mache ich auch oft einmal. Ich frage, was ist der Sinn des Lebens? Und meine Kinder sehen das mit, wie ich mit den Menschen darüber unterhalte. So. Und dann habe ich gesagt, aha, ja, das klingt ja gut. Nachdem sie fertig mit dem Buch ist, ist sie zu mir gekommen und hat sie gesagt, Mama, vergiss es. Du bist nicht wie Sokrates. Oh, I say, warum? Sagte sie, Sokrates hat sich Idealen vorgestellt und er hat sich und die anderen Menschen unter Stress gesetzt, dass das ist der Weg. Mama, du stresst dich gar nicht und uns auch nicht und ich liebe dich dafür. Was ist das für eine wunderschöne Sache, Thorsten? Kannst du dir vorstellen? Ich war die glücklichste Mutter in dieser Welt, dass meine Kinder auch sehen, dass ich will, dass wir lieben.
Dann hast du wirklich eine Menge richtig gemacht, wenn deine 19-jährige Tochter sagt, meine Mama ist viel besser als Sokrates, der große Grieche, der alte Grieche. Jetzt haben wir gerade schon wieder eine schöne Geschichte von dir gehört, Mama. Mhm. Was macht eine gute Geschichte aus? Also wann hören wir einer Geschichte so gerne zu und sagen danach, wow, da will ich mehr von?
Wann hören wir eine gute Geschichte? Ich höre nie auf, mein Leben wiederzugeben. Warum? Wenn ich dich nahebringe an meine Gedanken, dann können wir beide auf eine Welle sein. Also ich mache das die ganze Zeit, um die Menschen zu sehen, wie mein Kopf ist. Ja, du hast recht, ich habe Fantasie. Du hast recht, ich gucke sehr viel in die Zukunft und bilde mir Fantasien und Spaßsachen. Aber der einzige Grund, warum ich das immer geschafft habe, weil ich die anderen Menschen diese Vision oder diese, was ich sehe, erzählt in einer Geschichte. Ich bin auch von ganz schwierigen Situationen rausgegangen, indem ich für alle anderen das geschildert, die Situation, die Gefahr und so, aber ich habe die mit einem wunderschönen Ende immer gebracht. Und deswegen lockert das die Menschen, die in diese ängstliche Situation oder was auch immer, die lockern.
Ist das dein Ziel auch, dass die Menschen rausgehen und danach beschwingter auf ihr Leben gucken? Was willst du mit deinen Geschichten erreichen? Was sollen die Leute danach sagen?
Ich will sagen, Leute, ihr könnt bestimmen eure Gefühle, indem ihr euch immer ein Bild vorstellt, dass es schön ist. Das kann man machen und kann man, indem man das den anderen erzählen, dieses Bild, dann werden die anderen auch das so sehen.
Ist das dein Sinn deines Lebens, den Menschen Geschichten erzählen, damit es ihnen besser geht?
Ich will sehr, sehr gerne, dass alle Menschen denen besser geht. Das ist schon etwas, aber ich sage, ich habe nichts Großes vor, außer zu leben.
Das ist der Sinn? Zu leben?
Ja. Dieses Moment mit den Menschen, die um mich herum, egal wer es ist, du kannst mich auf der Straße stellen und du weißt ganz genau, dass ich glücklich bin, weil es zählt diese Menschen, die um mich herum und die Situation, die ich bin. Und die ist schön. Und wenn ich das schaffe, jede Sekunde, dann habe ich gut gelebt, oder?
Ich kann dir nicht widersprechen. Es gibt ein schönes Sprichwort. Ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, eine gute Geschichte macht aus den Ohren Augen.
Oh, das ist ja schön.
Also übersetzt, weiß nicht, ob man es übersetzen muss, aber für die, die vielleicht jetzt sagen, wie war das? Wenn man eine gute Geschichte hört, dann sieht man das alles. Und das tust du ja als Geschichtenerzählerin, den Leuten Bilder zu vermitteln, wie sie ihr Leben besser leben können.
Ich vermittle,
das wirklich zu visualisieren.
Ich würde sagen, noch etwas vermittle ich. Ich vermittle noch andere Sinne, riechen. Ich benutze alles, um ein Bild, die Menschen etwas, das lernen wir, das können wir alle. Wir können, wie wir Menschen locken. Guck mal, Essen zum Beispiel. Man kennt mich von meinen Mahlzeiten. Ich sehe zu, wenn ich Menschen zusammenbringe, wunderschöne Zeit investiere in dieses Sinne des Taste, also Geschmack und Geruch, das bringt auch Geschichten. Diejenigen, die mich kennen, die wissen schon von meinen Mahlzeiten, das tragen die mit.
Ich hätte jetzt gerne mal, dass du mir deine Lieblingsgeschichte erzählst.
Meine Lieblingsgeschichte? Ja, ich kann dir etwas erzählen. Und das ist, wo wir Gefühle ändern. Ich habe meinen Vater sehr, sehr vermisst, nachdem er gestorben ist und Irak ist so weit weg und die Orte, wo wir zusammen waren, sind auch zeitmäßig und Distanz ist sehr groß. Und dann habe ich mir einen Gedanke geholt von meinem Vater. Eines Tages hat mein Vater für uns ein Gericht vorbereitet, einen ganzen Lamm in einen ganz alten Ofen, der aus Ton gemacht ist. Nun sitze ich in Berlin und ich komme nicht ran an meinen Vater und sein Rezept. Ich komme nicht ran an dem Altofen. Und wie soll ich das machen? Ich habe aber mir vorgenommen, statt dass ich diese Gefühle von Traurigkeit, ich habe dann angefangen, die Geschichte an meine Freunde und meine Kinder zu erzählen. Ich habe erzählt, wie er das gemacht hat in diesem Altofen hat er ein Lamm gebracht. Ein ganzes Lamm. Aus einer Dattelpalme hat er einen Ast genommen, geschnitten, hat er weg diese Seitensträhne sozusagen und hat er nur dieses Holzstück, den Lamm reingespießt. In den Lamm hat er Knoblauch, Kardamom, Zimt und all diese Gewürze reingesteckt. Und dann hat er in dem Ofen, der schon mit Feuer und Holz diese Spieß reingesetzt und zugemacht mit einer Metalldecke. Und dann hat er uns Kinder geschickt zu dem Fluss Euphrates und haben wir Schlamm geholt, so Ton von dem Fluss und hat er zugedeckt. Nach einer Weile, es hat funktioniert wie Dampfofen, zerrissen diese Schicht von Schlamm und dieser Geruch, die Duft, diese Fleisch mit dieser Gewürze kam raus. Das hat stundenlang gedauert und wir hatten solche Hunger. Und das, diese Erinnerung habe ich in Bilder gemalt, habe ich rum erzählt und eines Tages dachte ich, nein, das reicht mir nicht. Ich mache das. Ich habe einen Altofen, lange nicht, wie ich das geschafft, aber ich habe so einen Ofen geschafft. Ich habe auf unserer Terrasse das gemacht. Ich habe ein Lamm geholt. Ich konnte keinen Dattelpalm. Es gibt Bilder auch auf meiner Webseite, man kann das sehen. Ich habe es alles dokumentiert.
Du hast es genau so wie dein Papa damals gemacht?
Ich habe 80 Leute eingeladen, meine Freunde, alle diese Geschichte jahrelang gehört haben, habe ich gedacht, es wird Zeit. Die Vergangenheit kann hierher kommen. Und dann habe ich im Himmel geguckt und ich habe gesagt, Papa, statt dass ich rumsitze und dich vermisse, habe ich dich zu alle anderen hierher gebracht mit diesem Gericht.
Was für eine schöne Geschichte. Ist das auch, was letztendlich Geschichten so wertvoll macht, so unverzichtbar, dass man damit diese Momente, die man gesammelt hat im Laufe seines Lebens, im besten Falle glückliche Momente gesammelt hat, dass man die wieder herholen kann, dass man die wieder zum Leben erwecken kann?
Ja, man kann das. Man kann das.
Das heißt, die sind nie verloren, diese Momente.
Ja, und du hast auch immer Menschen, die um dich herum diese Vergangenheit miterleben. Also du machst zweifach. Du erlebst deine Vergangenheit und du gibst die Menschen, die um dich herum, eine neue
Gegenwart. Du teilst
Gegenwart.
Sie mit den Menschen.
Ja.
Du hast schon so viel erlebt und gemacht in deinem Leben. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Maha, dass du ja damals aus dem Irak ausgereist bist. Geflohen nicht, kann man nicht sagen. Und ihr seid ausgereist am Beginn des Krieges damals.
Das war ganz am Anfang. Ja. Das war 86. Ja. Das war gerade Anfang Krieg mit Iran. Papa hat entschieden. Also er war ein weitdenkender Mensch. Und er hat gesagt, es wird hier kompliziert, bis das ruhig wird. Dann kommt, ich war 18 Jahre alt und meine Geschwister auch, und ich will, dass ihr euch ausbildet. Und dann hat er uns nach England gebracht.
Da hast du auch studiert dann Architektur?
Ja, dort habe ich.
War das ein Kulturschock für dich damals, als 18-jährige junge Frau?
Nein, nicht Kulturschock. Das Gegenteil, wir waren offen. Also in unserer Erziehung waren wir sehr offen, aber ich war neugierig. Ich wollte mehr. Ich wollte mehr. Und die Welt war plötzlich so groß. Und ich wollte dann weiter in diese Welt erleben. Und das war das Beste, was er uns getan hat, weil auch noch, weißt du, in Irak sind wir sehr bekannt.
Eure Familie kennt da wahrscheinlich, jeder zumindest in Bagdad.
Ja. Es war ein Vorteil, dass keiner mich verurteilt durch meine Familie, sondern ich war Macher.
Wie anders riecht London als Bagdad?
London ist Furcht. London riecht man nicht das
nach
Grün.
Nach Nebel.
Und du riechst mehr die Autos und die Straßen. Es ist auch ein schönes Geruch. Ich muss sagen, das bringt schöne Erinnerungen. Ja.
Nächste Frage, die sich anschließen muss. Was ist denn für dich Heimat? Also die Erinnerungen, die hast du an Bagdad, die intensivsten Erinnerungen wahrscheinlich. Ist London für dich noch sowas wie ein Stück Heimat? Ist es inzwischen Berlin? Ist es ganz was anderes? Hat es gar nichts mit einem Ort zu tun?
Weißt du, ich werde jetzt ein Wort benutzen, den ich an unsere Kollegin hier im Studio, als vorher wir gesprochen haben.
Im Vorgespräch mit der Marion.
Mit Marion. Sie hat einen Satz gebracht und den werde ich von heute bis immer benutzen. Ich bin eine Heimatsammlerin.
Das ist schön.
Also jeden Ort ist für mich ein Heimat.
Jeder Ort, an dem du dich wohlfühlst.
Aber ich fühle mich
ja
immer
ja,
wohl.
Ja, ich weiß, du fühlst dich ja überall wohl. Es gibt noch nie, du warst noch nie an einem Ort, in einer Stadt, wo du mir gedacht hast, hier will ich nur schnell weg, da will ich nie wieder hin.
Nein. Warum soll ich?
Ja, weil es hässlich ist.
Hey, das ist eine Vorurteilung. Ich verurteile nichts. Hässlich heißt das, es gibt was Schönes und dann gibt es das Gegenteil. Wenn alles schön ist,
fällt dir das Schöne nicht mehr auf.
Es gibt kein Hässlich.
Deswegen habe ich mich wahrscheinlich so gelangweilt. Als ich mal auf den Malediven war.
Ja.
Da ist es nur schön.
Oh. Ja, guck mal, schön für uns ist das, wenn wir das Hintere nicht sehen und wir wollen Bilder, die wir uns gebracht haben durch Magazines oder optimale, paradiesische. Aber es gibt echt Schönheit in Sachen, die verfallen sind und so, weil wenn man die Hintergründe, die Menschen da hinten sieht in ihren Versuchen, in ihren Ausnutzung der Sache, das sieht man Schönheit.
Das heißt, man kann die Schönheit überall entdecken?
Ja. Guck mal, auf
unserer Geschichte. Im schäbigsten, heruntergekommensten Viertel kann man Schönheit entdecken.
Guck mal, auf meine Falten.
Du hast keine Falten oder kaum Falten, Maha.
Okay, so für eine 49-Jährige, ich werde das nicht bestreiten. Aber diese Falten, dahinter steckt nicht Jugend, sondern Schönheit von Jahren, die ich erlebt habe. Und das ist wirklich was ganz Schönes. Deswegen sehe ich die Schönheit. Natürlich, ich war mal jung und so. Also in einer Stadt, natürlich können wir immer Sachen ändern. Man kann auch die Schönheit sehen, wie man diese Sachen besser macht. Dann ist es auch Schönheit.
Wir haben über eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, noch gar nicht gesprochen. Und zwar über diese speziellen Kerzen. Anhand derer du Geschichten erzählst. Mm. Das muss man eigentlich sehen. Man kann es auch gucken, wenn man sich auf deiner Homepage das anschauen will. Aber du kannst es ja vielleicht auch mal erklären. Was hat es mit diesen Kerzen auf sich? Warum erzählst du damit Geschichten?
Das ist das größte Märchen meines Lebens, wirklich, diese Kerzen. Und es fing an, als ich fing an zu merken, dass die Zeit zeigt sich in meinem Gesicht. Das Jugend ist vorbei und ich wollte das in einer Geschichte erzählen. Dann habe ich mir eine Kerze, weil die Flamme hat für mich die Bedeutung des Zeits. Und die Kerze habe ich wunderschön gemacht. Und dann habe ich die...
Beschreib sie mal, wie die aussehen, die Kerzen.
Die haben zum Beispiel diese eine, die mit der Geschichte des Jugend, habe ich die als Jugend genannt, Sharma. Und sie hat so einen Hals und dann hat sie so eine Form wie eine Dame und so Kurven. Und dann diese Flamme, wenn die angezündet ist, dann wird sie zwei und dann drei, so wie wir Menschen. Erstmal finden wir einen Partner, dann machen wir Kinder und dann wird es vier und dann nachher wird zwei Flammen und dann endet sie mit einer.
Das heißt, sie verändert sich dadurch, wenn sie abbrennt?
Mhm.
Im Gegensatz zu ganz normalen Kerzen verändert sie ihre Form.
Richtig.
Und diese Form, wie sie sich verändert, alleine erzählt ja schon die Geschichte.
Die Geschichte, ja, absolut. Wow, hast du gut erfasst. Ja.
Aber du benutzt sie ja auch bei deinen Vorträgen.
Ja, ich benutze die als Symbol für meine Vorstellung von Zeit. Weil die Geschichte auch hinter Sharma the Beautiful, habe ich sie genannt.
Die Kerze, ja.
Die Kerze. Sie ist Jugend und sie will für immer hübsch und jung bleiben. Die Flamme spricht zu ihr und sie sagte, aber guck mal, wenn du dich nicht anzündest, dein Leben wird kalt und du würdest nie den Sinn des Lebens erfahren. Also deine Erfahrungen werden Wärme und Leuchte an den anderen Menschen, die um dich herum bringen. Du hast die Wahl. Nach einem Moment der Besinnung streckte Sharma ihre Docht zu der Flamme und sie sagte, bitte, zünde mich an, erleuchte mich, enlighten me auf Englisch, ja. Und so fängt sie an, sich zu geben.
Wie reagieren die Menschen in deinen Seminaren, in deinen Vorträgen, wenn du diese Geschichte erzählst?
Die sehen sich da rein und sofort sind die, oh ja, die Jugend, die können das noch nicht, aber diejenigen, die diese Brücke gemacht haben. Und es ist wirklich die Menschen, die verschenken das, um zu zeigen, to give the message.
Die Botschaft rüberzubringen.
Ja, Botschaft, ja.
Was sitzen da für Menschen in deinen Seminaren? Sind da auch klassische Wirtschaftsbosse dabei? Sind da Topmanager dabei? Sehr erfolgreiche Männer, die, das kann ich ja auch von mir nur ausgehen. Wir Männer sind ja in der Regel nicht ganz so zugänglich zu solchen Metaphern, Geschichten, alles, was mit Fantasie zusammenhängt, sind wir vielleicht eher mal ein bisschen skeptischer in der Regel als Frauen. Welche Erfahrungen machst du da?
Also, guck mal, meine Seminare sind auch, weil das größte Märchen ist eigentlich diese Gründung dieser Firma. Der einzige Weg, den ich das geschafft habe, und das ist anders als diese anderen Unternehmen, ich habe mit ganz ruhige, ohne Stress die Firma aufgebaut. Jetzt die Firma.
Mit den Kerzen jetzt.
Mit den Kerzen, ja.
Am Anfang haben wahrscheinlich alle gesagt, du spinnst ja.
Ja, ja.
Was willst du mit Kerzen ein Unternehmen gründen? Gibt es doch schon Tausende. Ja.
Ja, und die sahen das auch unmöglich, weil jetzt bin ich bekannt in diese Maschinenhersteller, weil ich habe eine Maschine auch entwickelt, damit es funktioniert. Ich habe die Tochterwissenschaft verändert, damit es funktioniert. Und am Anfang haben alle gesagt, das geht nicht. Aber warum ich das geschafft habe oder die Finanzierung, das Geld überhaupt, das ist eine Menge Geld reingeflossen.
Und du verkaufst auf der ganzen Welt, muss man dazu sagen.
Ja. Weltweit, ja, absolut. Ja. 40 Länder verkaufen wir und ich habe auch gleichzeitig die Patente erstmal angemeldet, jetzt sind die gegeben, weltweit. Ich habe eine Innovationen geschafft, aber warum habe ich das geschafft? Und die Frage war, warum diese Männer sitzen dort? Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde das nicht mit Kraft, mit Durchsetzung, mit so machen. Ich werde das lässig machen. Und alle haben zugeguckt und alle haben gesagt, das geht nicht, sowas geht nicht. Ich habe gesagt, ja, natürlich hat es 10 Jahre. Wirklich, die letzten 2 Jahre boomt es mit meiner Firma. Aber 10 Jahre war ich geduldig. Kleine Schritte habe ich gemacht. Und das großeste Märchen war das, warum ich das geschafft habe und alle mit überzeugt, weil ich habe immer erzählt, die Geschichte, die Alusi-Kerzen werden weltweit verkauft. Ich werde eine Maschinenherstellung dafür schaffen und ich werde die Marke Alusi in Verbindung mit dieser Ephemeral Art, dieser vergänglichen Kunst, die Kunst des Lebens. Langsam, ganz langsam und genau diese Entrepreneur, die mich begleitet haben, dann fingen die an zu sagen und zu gucken, das funktioniert doch. Und Maha, wir wissen nicht, wann war sie gestresst.
Also weil du es ganz anders gemacht hast, als in der Regel Unternehmen gegründet werden. Du hattest viel Geduld, du hast auch wieder mit Fantasie gearbeitet und du hast offensichtlich einen Nerv getroffen. Vergängliche Kunst und da diese Parallele zu schaffen zu unserem Leben. Was glaubst du, warum ist das so letztendlich eingeschlagen? Es hätte ja auch sein können, dass die Menschen sagen, wir alle, die wir die Kerzen kaufen oder auch nicht kaufen, wir können damit nichts anfangen.
Es hat funktioniert, weil diese Menschen das sehen wollen. Wirklich, ich war nur eine, die vorgelebt habe, dieses Denken. Ich habe es nicht geschafft. Glaub mir, dass die Menschen um mich herum haben das für mich geschafft, weil die freuen sich, also die sehen sich als Teil davon, weil die Geschichte ist schon erzählt. Alle wissen, dass es so wird. Natürlich, ich arbeite viel daran, aber mit Freude.
Macht es vielleicht auch für viele Menschen diesen Prozess des sich damit anfreundens, dass man älter wird und dass man irgendwann sterben muss, vielleicht ein bisschen leichter, wenn man so eine Kerze sich hinstellt und sieht, das ist nun mal vergänglich und besser, ich freue mich früher damit an, weil irgendwann wird es auf mich zukommen?
Wir brauchen nicht die Kerze. Die Kerze ist nur ein Symbol.
Ja, aber ein schönes Symbol.
Na klar, klar. Aber ich will sagen, was ist, wenn ich die Kerze nicht habe? Die Kerze symbolisiert für mich, ich habe jetzt die Zeit mit dir. Ich werde einfach alles loslassen, denn ich weiß, dass ich habe die Zeit mit dir. Soll ich jetzt gleichzeitig etwas machen, an etwas anders denken? Nein. Die Kerze symbolisiert jetzt, wir nehmen uns die Zeit und wir machen etwas zwischen uns, das die Zeit symbolisiert.
Und wenn du es tust, dann brenne dafür. Oder wenn du etwas tust, dann mach's richtig.
Ja, be, sei, sei, diesen Moment, sei es.
Maha, es ist ein großer Spaß, mit dir zu reden. Ein großes Vergnügen.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr bei dir.
Ich bedanke mich. Das war so angenehm, das Gespräch.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Die Kerzen, wenn man sich dafür interessiert, wenn man gucken will, sag doch mal deine Homepage.
Das ist alusi.com. Also Alusi ist mein Nachname.
Wie man spricht, ja.
Ja, .com.
Und da kann man dann sich die Kerzen angucken. Kann man auch sehen, wie du redest, wie du Geschichten erzählst.
Mhm. Es gibt auch meine Maha Alusi Seite, wo ich dieses andere Vielfalt von den Geschichten, die... Alles ist abgebildet. In dieser alusi.com ist die Kerzen, aber auch die Maha Alusi, wo ich auch von meinem Buch, wo ich dann die Geschichten erzähle, da ist es auch.
Das sage ich natürlich auch nochmal sehr gerne dazu. Dein Buch heißt Moments of Happiness, wie wir Zeit verschenken und Glück gewinnen. Vielen herzlichen Dank, Maha Alusi.
Danke.